Willkommen zu den Unbekannten Unbekannten. Es ist der 10. Mai. Ihr hört uns mit Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Ich bin Henrik Vorbrücker, Musiker und Journalist. Mir gegenüber wie jedes Mal, verdammt nochmal, Alexander Löwen, Film- und Theaterregisseur. Hallo Alexander.
Hallo Henrik. Ja, wie jedes Mal, du sagst es, ne? Ist bald schon wieder ein Jahr, wie wir diesen Podcast hier machen. Und sobald ein Jahr geschlagen hat, hören wir auf.
Genau, wir haben uns gesagt, komm, wenn es richtig gut läuft, Sense.
ja, richtig. Wie viel Mal haben wir eigentlich noch?
Ich glaube, es sind mit diesem Mal, das habe ich jetzt unseren Kassenwart gefragt, es sind mit diesem Mal noch 3 Mal.
Okay, also quasi die Zielgerade, es geht alles so langsam gegen Ende.
Es geht gegen Ende.
Und wir hauen auch nochmal gegen Ende einen super Gast raus. Jetzt wollte ich dich, bevor wir auf unseren fantastischen Gast kommen, doch noch eine Frage stellen. Thema Ernährung wird heute, glaube ich, noch ein bisschen vorkommen. Jetzt ist Spargelsaison, Henrik. Hast du schon ordentlich probiert? Hast du schon ordentlich reingehauen?
Und da muss ich wirklich ein Geständnis loswerden, gleich zu Anfang. Ich komme aus der Spargelregion unserer Republik, ja? Ostwestfalen. Okay. Ist Spargelland. Ich sage nur Oppenwehe. Das sage ich jetzt einfach mal, Oppenwehe.
Kennt jeder?
Kennt jeder, wer nicht. Ja. Spargelkönigin, sonst was, kommt auch groß immer raus, seitenweise wird das besprochen, der Spargel aus Westfalen. Und ich mag ihn nicht. Also ich mag nicht nur den Spargel aus Ostwestfalen nicht, ich mag grundsätzlich keinen Spargel.
Ja, was sagt man dazu? Es lässt eigentlich einen sprachlos zurück. es ist, ja, Henrik, gut, ich glaube, das ist was wir in diesem Podcast nicht mehr verhandeln werden können. Das ist wahrscheinlich etwas, da braucht man einen eigenen Podcast, ja? Wie kann es sein, dass du Spargel nicht magst? Vielleicht kommen wir damit zurück mit dem Spargel-Podcast, man wird sehen. Ich würde aber jetzt auf unseren Gast kommen, jemand, der sehr professionell über Ernährung sprechen kann, über Nahrung und alles, was damit zusammenhängt. Heute bei uns ist Ramon Glienke. Er ist Referent für Fernhandel bei Naturland. Wie immer stelle ich ihn ganz kurz vor. Ramon ist 30, er hat seinen Bachelor gemacht in Erlangen in Politik und Soziologie, dann seinen Master in Kopenhagen in Global Development und hat dann Auslandsaufenthalte gehabt in Kolumbien und Tansania, ist also auch um die Welt gekommen. Ja, was er uns alles erzählen wird, sind wir sehr gespannt. Grüß dich, Ramon.
Grüßt euch zusammen, hallo.
Hallo.
Jetzt, Thema Ernährung. Naturland, das ist das Unternehmen, wofür du arbeitest. Dort bist du, wie gesagt, Referent für fairen Handel. Was macht Naturland eigentlich genau? Das ist ein Verband, das ist ein Verein. Was genau ist das?
Beides. Nein, es ist ein Verband und es ist ein Verein. Letztendlich sind wir gemeinnützig als e.V. Wir sind, wenn man so will, ein Bauernverband. Eine Interessensgemeinschaft von Bauern und Bäuerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, damals in den 80er Jahren, und gesagt haben, wir wollen eine andere Form der Landwirtschaft. Wir wollen da stärker zusammen mit den Prinzipien der Natur wirtschaften. Wir möchten ökologische Landwirtschaft voranbringen. Und so ist damals Naturland entstanden. Letztendlich ist es zum einen, es ist eben ein Bauernverband, der auch Interessen als für Ökobauern eben vertritt, eben die Bauern, die bei Naturland sind. Gleichzeitig auch Verein in der Hinsicht, dass wir eben auch Hauptamtliche haben, die da beschäftigt sind. Es liegt eine demokratische Struktur dem zugrunde, wo zum Beispiel die Bauern und Bäuerinnen dann entscheiden, in welche Richtung sich der Verband bewegen soll. Aber es gibt eben auch ein hauptamtliches Team, zu dem ich dazu gehöre, die sich natürlich mit vielen anderen Fragestellungen dann auseinandersetzen, die da so dranhängen. Ne? Politische Arbeit oder Marketing. Als Verband machst du ja eine Menge unterschiedliche Sachen. So.
Das heißt, man muss kein Bauer sein, um bei euch anzufangen?
Nein, ich bin tatsächlich selbst kein Bauer. Vielleicht werde ich mal ein Bauer, aber gerade habe ich es noch nicht vor.
Okay, aber ich weiß, dass du aus einer Bauernregion kommst, aus dem Allgäu nämlich, so wie ich. Deswegen sind da vielleicht auch Inspirationen oder Ansätze für eine, für neue Ideen für Naturland vorhanden. Ich würde jetzt, bevor wir ganz speziell auf deine Tätigkeit kommen, erstmal wirklich ganz allgemein nochmal fragen. Es gibt so viele Verbände, die sich mit Ernährung und Handel und Nahrung beschäftigen. Es gibt Siegel, es gibt Bio, Fair, Regional. Henrik und ich in der Vorbereitung haben gemerkt, wir sind wahnsinnig verwirrt.
Definitiv.
Wir blicken gar nicht mehr durch. Kannst du für uns so ein bisschen einordnen, was bedeuten diese Siegel und inwiefern ordnet sich dein Unternehmen da ein?
Ja, ich glaube, im Grunde müsst ihr euch einfach nur merken, dass Naturland für die höchste und beste Qualität steht. Und
nein, natürlich. Ah ja, Werbung im Podcast.
Natürlich nicht. Nein, ich versuche das jetzt mal ernsthaft zu beantworten. Ja, letztendlich leben wir in einem, also es gibt das sogenannte Label-Labyrinth. Es gibt tausende von Labeln, wo man wirklich als Verbraucher inzwischen so den Überblick verliert. Letztendlich sind Label eben eine Möglichkeit, Qualitätsstandards zu überprüfen. Also es ist schwierig, um Label drumherum zu kommen, sowohl halt für Verbraucher und Verbraucherinnen, aber auch für die Hersteller. Ne? Also letztendlich, es ist ja in gewisser Weise die Nachfrage da für Produkte, die ja, ökologische Standards drin haben, die faire Standards drin haben. Und irgendjemand muss das halt nochmal überprüfen, dass das halt auch wirklich eingehalten wird. Im Naturland ist eben auch ein Zertifizierer, also das hätte ich vorhin vielleicht auch noch dazu sagen können. Wir sind halt einerseits natürlich ein Verband, das ist Interessensvertretung, aber wir haben eben auch die Zertifizierung für dieses Label, ne, was man eben auf Produkten sieht, was eben dafür steht, dass in dem Produkt nach Naturland-Standards gearbeitet wurde und die eingehalten wurden.
Jetzt mal zum dem Dschungel gefragt. Ich habe mich natürlich, und ich könnte nicht aus meiner journalistischen Haut, wenn ich nicht mich ein bisschen recherchös vorbereitet hätte. Ich habe einfach mal die Kollegen der ARD nicht angeschrieben, aber ich habe mal gegoogelt. Und die haben eine ganz tolle Doku mal gemacht. Und da hieß es, dieses europäische Biosiegel, kennt ja jeder, ne? Glaube ich, das ist so mit eines der bekannten, natürlich gleich nach Naturland. Und da hieß es unter anderem, Schweine stehen in einem ganz normalen Mastbetrieb gerne mal auf einem Quadratmeter und beim Bioschwein in einem Biobetrieb, wenn die sogar schon dieses Siegel haben, dieses europäische Biosiegel, reichen 1,5 aus. Also das ist so marginal mehr, ne? Was würdest du sagen, wenn wir gleich speziell über euer Siegel sprechen, so dieses europäische Siegel, ist das was wert oder ist das irgendwo schon ganz breites Greenwashing?
Boah, das ist natürlich da überfällst du mich ja hier mit der Gretchenfrage so ein bisschen dann auch, bam. Ne? Bam, ja, Wahnsinn. Hier, so wird man geröstet heutzutage. So. Ne? Man wird hinterher in einen Podcast geloggt, erzähl mal ein bisschen was über deine privaten Erlebnisse.
Und ganz dann genau. Und dann kommen hier die harten journalistischen Fragen. Aber so. Henrik hat auch vorher angedeutet, er ist auch Journalist und Musiker. Und als Musiker muss er harte Fragen stellen.
Ganz genau.
Ich dachte, er möchte was über den Naturland-Jingle vielleicht mit mir besprechen.
Ja, den können wir auch gleich durchgehen. Oder wir komponieren heute einen neuen.
Ja, das finde ich gut. Also letztendlich ist es ja so, diese ganzen Anbauverbände, die es gibt drei größere, bekanntere Anbauverbände. Im Grunde sind das eben Naturland, Bioland und Demeter, die gibt es schon relativ lange. Die gibt es schon seit den 80ern gibt es uns zum Beispiel. Und EU-Bio kam wesentlich später. Ja, letztendlich ist es halt eine Art von Mindeststandard. Also wir wären ja, Öko ist ja das eine, fairer Handel ist das andere. Ich bin ja bei Naturland vor allem für das Naturland-Fair-Siegel zuständig. Letztendlich ist eben ökologischer Anbau ist ein rechtlich geschützter Begriff in der EU. Das heißt, du hast diese Prinzipien, die du in den EU-Biosiegel drinnen hast, das ist so, wenn man so will, der Mindeststandard. Der muss erfüllt sein, damit sich irgendwas ökologisch Bio nennen darf. Die alten Anbauverbände, unter anderem eben auch uns, wir sind da halt wesentlich strenger. Aber ja, so grundlegend würde ich mal sagen, EU-Biosiegel, Mindeststandard, Naturland-Siegel auf jeden Fall, also wesentlich höher, was Tierschutz angeht, was Pestizidfreiheit angeht, all diese Fragen, die an ökologischer Lebensmittelwirtschaft drin sind, klar, es ist ein Unterschied.
Perfekt. Wie finanziert sich sowas? Das wäre vielleicht noch so die letzte Frage, bevor wir voll einsteigen, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Wie ist so ein Label, ist ja in erster Linie kein Produzent von etwas, sondern irgendwo so etwas wie eine Kontrollinstanz. Sind das Spenden oder wie speist sich das? Woraus speist sich das?
Im Grunde sind es Lizenzgebühren. Also wenn man dieses Label drucken möchte auf ein Produkt, dann zahlt man Lizenzgebühren als Hersteller.
Okay.
Alle Bauern sind auch Mitglieder und haben entsprechend auch gewisse Mitgliedschaftsgebühren, aber das ist natürlich eher marginal im Vergleich dann dazu. Ne? Also im Grunde sind es halt Lizenzgebühren, aus denen sich dann so ein Zertifizierer dann speist.
Und ihr werdet staatlich nicht unterstützt?
Naja, wir sind ein e.V., das heißt, wir sind in der Hinsicht steuerlich gemeinnützig und haben die Gemeinnützigkeit. Dadurch zahlen wir weniger Steuern. In gewisser Weise auch eine staatliche Unterstützung für gemeinnützige Vereine, die da
Aber ein gemeinnütziger Verein darf zum Beispiel keine Gewinne erzielen.
Ja, und wir sind als Naturland eben auch in gewisser Weise getrennt von der Rechtsform. Wir haben den e.V., Naturland e.V., und wir haben die Naturland Zeichen GmbH. Die Zeichen GmbH ist letztendlich für die Lizenzen zuständig. Und der Verein kümmert sich, indem ich eben zuständig bin, kümmert sich dann eben vor allem um diese Verbandstätigkeiten.
Mhm. Ja. Dann steigen wir doch dann direkt in deine Tätigkeit ein. Referent für Fernhandel, das klingt, finde ich, ziemlich cool. Das klingt nach was, wo man gerne mal abends, wenn die Pandemie vorbei ist und man wieder zu zehnt irgendwo sitzt auf dem Balkon und sagt, was machst du eigentlich so? Ich bin Referent für Fernhandel. Klingt irgendwie wichtig auch. Und da einfach mal, was bedeutet das in der Praxis? Ich kann mir eigentlich nichts wirklich drunter vorstellen.
Ja, das geht den meisten eigentlich so, ne? Also Referent für Fernhandel, muss man vielleicht dazu sagen, steht so gar nicht in meiner Jobbeschreibung eigentlich drin, weil das einfach bei uns, glaube ich, nicht so das große Thema war mit der Jobbeschreibung. Aber ich finde, das trifft meinen Job so am besten. Also dieser nichtssagende Begriff trifft meinen Job eigentlich am besten.
Sehr schön.
es steckt eine Menge eigentlich drin an verschiedenen Tätigkeiten, die ich so mache. Also vielleicht muss man jetzt auch noch mal ganz kurz differenzieren. Also wie gesagt, man hat eben das Naturlandsiegel, was ja vor allem diese Ökokriterien abdeckt, aber auch so grundlegende Sozialstandards. Also das ist grundlegend im Grunde. Wir haben sehr umfassende Sozialstandards. Das hast du ja, also so Arbeitssicherheit oder auch Unterkünfte für Arbeiter auf Landwirtschaftsbetrieben. Das hast du bei uns zum Beispiel auch schon im Naturlandstandard-Siegel mit drinnen, was uns zum Beispiel auch ein bisschen unterscheidet von anderen Anbauverbänden, weil wir da also jährlich das auch kontrollieren beispielsweise. Da sind wir auch sehr streng. Dieses Ökosozial, macht Naturland jetzt auch schon eine gute Weile. Naturland Fair allerdings, das ist jetzt nochmal eben dieses Fair-Siegel, das spricht eben den fairen Handel an. Und jetzt fragt ihr euch, okay, fairer Handel, was ist denn das? Letztendlich ist das eben kein rechtlich geschützter Begriff, so wie Öko, also dass es da Mindeststandards gibt. Aber fairer Handel ist letztendlich eine Bewegung, die in den 80er Jahren auch entstanden ist. Eine Solidaritätsbewegung, wenn man so möchte. Dass man eben sagt, man möchte, dass die Produkte, die man hier kauft, dass so der Gewinn, der dabei erzielt wird, eben nicht größtenteils hier beim Handel landet oder zum größten Anteil, sondern eben auch die Erzeuger vor Ort was abbekommen. Ursprünglich kam das eben so aus der Nord-Süd-Zusammenarbeit, aus so einer Eine-Welt-Perspektive, also vor allem auf sogenannte Entwicklungsländer bezogen. Inzwischen ist der faire Handel, kann man ja durchaus auch anwenden, hier auf Europa. Also beispielsweise, wenn man uns ja mal Milchpreise oder sowas anschaut. Ne? Das ist ja, sieht man ja, kriegt man ja immer wieder mit, dass Bauern und Bäuerinnen auch für gerechte Milchpreise demonstrieren und dass es eben auch hierzulande nicht unbedingt so leicht ist, immer Landwirt zu sein. In Deutschland hast du fünf große Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel, die einen sehr großen Marktanteil haben und entsprechend wirkt sich das halt dann auch bei Verhandlungen nieder. Also da kannst du halt als Erzeuger, als Bauer nur schwer dagegen halten. Und dann wirst du vom Preis halt auch entsprechend runtergedrückt.
Wie wirkt sich das aber auf dich als Referent aus? Ich habe das, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. Bist du dann derjenige, der mit der Politik kommuniziert, um zu sagen, schaut mal, so und so geht es den Milchbäuerinnen und Bauern, so und so geht es den Landwirten, so und so geht es den Tannenbaumherstellern. Und die haben die und die Probleme. Bist du dann derjenige, in dem Sinne ein Anwalt eben jener Landwirte? Oder was ist genau die Praxis deiner Arbeit quasi?
Ja, ich hatte gerade vorhin noch ein gutes Gespräch mit Frau Merkel zu dem Thema.
Das haben wir uns schon gedacht.
Es war wirklich sehr interessant. Jein, so würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich ist es das Einfachste, wenn ich einfach mal so sage, was ich denn so mache, so grundlegend. Also ich habe einerseits eben mit den Betrieben zu tun, die sich Naturland Fair zertifizieren lassen möchten. Das können Hersteller sein, aber eben auch Erzeugerbetriebe. Man muss halt immer gewährleisten, dass so entlang von der Lieferkette alle Betriebe das gewährleistet sind, dass beispielsweise die fairen Preise gezahlt werden. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz an Qualitätssicherung dran. Also das ist sehr, 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 sehr spannend und teilweise auch sehr, sehr komplex. Aber auch zum Beispiel, wenn sich jetzt Betriebe neu bewerben möchten und neu Naturland Fair sein möchten, dann schaut man eben immer, wie so eine Lieferkette strukturiert ist, ob da eine Lieferkette zustande kommt. Also kriegt man die Produkte dann auch wirklich in den Handel rein? Es nützt ja keinem Bauern was, wenn er da in einer gewissen Weise Gebühren zahlt für so ein Audit, ne, vor Ort und dann letztendlich nichts bei rumkommt. Also wir schauen da auch sehr, dass wir da darauf achten, dass da eben möglichst auch die Bauern, denen geholfen werden soll, auch verschont bleiben von sowas, sondern schauen halt immer, dass diejenigen in so einer Lieferkette, die halt mehr Handlungsspielraum haben, dass die halt dann möglichst viele Kosten dann da übernehmen und dass das dann eben entsprechend auch abgefedert wird und dieser eigentliche Sinn dann auch erfüllt wird, eben, dass die Bauern am Ende mehr davon haben. Und dann versucht man die eben für so einen Zertifizierungsprozess so ein bisschen drauf vorzubereiten. Also wir haben da ein System, wo wir eben ja letztendlich von denen auch wissen möchten, warum sie sich so dem fairen Handel verpflichtet fühlen. Das ist dann sehr, sehr viel Ping-Pong-Spielen, dass man eben versucht so rauszufinden, was haben die eigentlich so für Ziele, was haben die für Grundwerte, passen wir so zusammen, was müssten sie vielleicht noch tun, um wirklich, dass wir sagen würden, okay, die sind fair. Und da geht man halt erstmal in Austausch, ne? Also das ist der eine Aspekt, würde ich sagen. Ein anderer Aspekt ist auch die Schulung von den Kontrolleuren, also diejenigen, die letztendlich dann vor Ort dieses Audit machen.
Du bist also nicht eben derjenige, der vor Ort ist.
Das wollte ich jetzt auch gerade fragen, genau.
Ich bin in der Regel nicht derjenige, der vor Ort ist, aber ich bin zum Beispiel, wenn wir einen neuen Kontrolleur haben, der vor Ort kontrolliert, dann ist es schon so, dass wir haben da erstmal ein Training mit denen, die haben verschiedene Module, die sie machen müssen, damit sie eben zugelassen werden. Und dann gehen wir in der Regel auch immer beim ersten Audit, was die alleine machen, werden die begleitet. Also dass wir mal schauen, ob die das so machen, wie wir uns das vorstellen, dass wir auch nochmal Feedback geben. Die kriegen ja eine Checkliste, ne, die so auf Grundlagen diesen Richtlinien eben besteht, die wir haben als Naturland Fair. Eine gute Checkliste ist eine, wo relativ klar ist, was damit gemeint ist und die relativ eindeutig ist, wo man relativ eindeutig sagen kann, ist erfüllt, ist nicht erfüllt. Und ein Teil davon von meinem Job ist natürlich auch, dass man schaut, dass man diese Checklisten so konstruiert, so hält, dass sie so sind und eben auch diese zugrunde liegenden Richtlinien, die dann der Verband eben aufstellt, aus der sich dann die Checkliste speist, dass die eben auch, ich würde sagen mal so, dem Zahn der Zeit entsprechen. Ich meine, letztendlich sind wir nicht diejenigen, die Richtlinien verabschieden. Das sind die Erzeuger. Das ist ein Verband. Das müssen die Erzeuger von sich aus machen. Aber wir leisten halt so die Vorarbeit dafür. Also wir machen Vorschläge, wir arbeiten Vorschläge. Wir sagen dann, aus dem und dem Grund würden wir es sinnvoll finden, diesen Richtlinienpunkt aufzunehmen. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, ne? diesen Aspekt.
Also ihr seid quasi so ein bisschen auch das Forum, wo das quasi diskutiert wird.
Ja, wir machen halt so die Vorarbeit. Ich meine, letztendlich müssen dann schon die Erzeuger dann selber das dann verabschieden und dafür stimmen. Das ist, wie gesagt, demokratische Struktur, die so dem e.V. zugrunde liegt und wo dann auch die Entscheidungen getroffen werden. Aber wir sind halt diejenigen, die eben nicht auf dem Feld sind und da die Arbeit machen, sondern ein Landwirt hat oft nicht die Zeit, sich mit dieser ganzen politischen Gremienarbeit, die auch da drumherum noch ist, herumzuschlagen. Ne? Also es ist zum Beispiel auch eine Verbandsaufgabe. Dann, wir haben agrarpolitischen Referenten, der sich mit so Agrarpolitikfragen auseinandersetzt, wie jetzt zum Beispiel die neue Agrarreform, was da drinstehen soll, damit die halt wirklich auch den Landwirten nutzt und damit die eben auch wirklich der Biolandwirtschaft nutzt. Bei mir ist es zum Beispiel, sind es dann irgendwelche Strategiepapiere, die man ausarbeitet zum Thema fairer Handel. Wie kann man den fairen Handel stärken? Vielleicht in der EU-Gesetzgebung, aber auch gerade in aller Munde des Lieferkettengesetz beispielsweise. Das sind so Sachen, mit denen man sich dann eben rumschlägt und wo man eben versucht, so ein bisschen so seine Mitglieder zu aktivieren und halt natürlich auch so seine Kanäle zu bespielen und dann halt auch ja, Kampagnenarbeit dazu zu machen.
Jetzt ist es doch so, die müssen, du hast es eben schon angedeutet, richtig krasse Checklisten erfüllen. Ne? Magst du so ein paar Hard Facts mal einfach nennen? Also wo ist zum Beispiel Naturland härter als das Euro-Siegel? Hast du so ein paar Beispiele, so ganz paar griffige für uns?
Also bei uns ist es auch zum Beispiel so, dass du ja als Betrieb ganz umgestellt sein musst, als Ökobetrieb. Bei EU kannst du auch einfach nur einen Teil Öko haben und einen Teil konventionell. Das geht okay. Zum Beispiel bei uns nicht. Wir sagen halt ganz oder gar nicht so, ne? Ja. Öko ist in einer gewissen Weise oder Bio ist in einer gewissen Weise auch eine Lebenseinstellung, ist auch eine gewisse Einstellung zum Boden, zum Wasser. Das kann man nicht nur so halbherzig machen. Also das ist dann auch in einer gewissen Weise ein Commitment, was wir da wollen und was wir auch verlangen. Und eben auch bei fair. Ein faires Unternehmen ist für uns eins auch was eben, wo eben soziales Engagement dranhängt. Also für uns ist zum Beispiel bei dem Fair-Siegel immer wichtig, bei der Überprüfung engagieren sich Hersteller, die faire Produkte als fair vermarkten, sind die dann auch, engagieren die sich in besonderem Maße fair? Also da mag es unterschiedliche Beispiele geben, was das dann sein kann. Da kommen dann Schulklassen auf den Hof und machen so Umweltbildungsprogramme bei denen. Oder die haben alte Nutztierrassen, die halt sonst eigentlich nicht wirklich sonderlich wirtschaftlich sind, aber die man halt erhält beispielsweise, ne? Sowas. Wir haben einen Hersteller mit einem Gut, wo dann Behinderte in der Herstellung mit drinnen sind.
Klasse. Ja, das sind doch schon super, Beispiele.
Ich wollte total gerne auch nochmal auf das Thema Greenwashing, eben weil wir gerade bei den Checklisten drin sind, hinaus. Greenwashing, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind sozusagen Unternehmen, die mittels bestimmter vermeintlich fairer oder grüner Maßnahmen sich Labels draufdrücken und sagen, okay, ich bin moralisch gefestigt, mich kann man kaufen. Könnt ihr als Naturland sowas verhindern?
Wir schauen uns ja die Unternehmen, die wir zertifizieren, im Vorfeld sehr genau an und schauen, ob dieses Unternehmen zu unseren Fair-Grundsätzen passt. Ein richtiger Punkt ist beispielsweise Transparenz. Du musst dich als Unternehmen nackig machen, wenn du Naturland fair werden willst. Und da reicht es eben nicht nur, dass du vielleicht mal ein Produkt als fair vermarktest und den Rest deines Sortiments halt einfach nur Cash machst mit schmutzigem Geschäft dahinter. Ne? Also sowas kommt bei uns nicht rein. Da schauen wir schon ganz genau, wen wir da eigentlich gerne als Partner haben möchten. Und letztendlich ist es halt auch Teil von dem Job, dass man dieses Netz, sage ich mal, an Kontrolle so eng spinnt wie möglich. Man verbessert sich ständig, aber man wird natürlich schon auch in einer gewissen Weise immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert und muss sich dann eben auch schauen, wie man denen begegnen kann. So, ne? Das ist definitiv ein Punkt.
Weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, ein Unternehmen wirklich ganz, ganz haarklein auszuklamüsern. Was machen die wirklich hinter verschlossenen Türen, auch wenn wir gerade nicht da sind? Kann man das zu 100%?
Zu 100%? Naja, bei uns ist es ja so, du hast ja jedes Jahr ein jährliches Audit, aber es gibt dann zum Beispiel auch immer noch unangemeldete Besuche. So, ne?
Also die machen wir auch.
Die machen wir auch, ja. Wir machen unangemeldete Besuche. Und dann sind es natürlich auch Interviews, die du machst, also mit Leuten, die da arbeiten, mit dem Betriebsrat, bei Herstellerunternehmen, also oder eben auch bei Arbeitskräften auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Es ist letztendlich eine Risikoeinschätzung. Es gibt bei manchen Betrieben, da hast du eher ein Gefühl, erhöhtes Risiko, da muss man nochmal genauer nachschauen. Bei anderen, gerade bei Betrieben, die man halt schon länger dabei hat, da weiß man so, wie die ticken, man kennt sich per Du. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, vielleicht muss man das noch dazu sagen. Also wir sind die Betreuer, aber wir sind nicht diejenigen, die dann entscheiden, ob die das Siegel bekommen oder nicht. Okay. Das ist letztendlich, wird vor Ort dann das Audit gemacht über eben Auditoren und dann geht das nochmal zurück, diese Checklisten, nochmal eine Einheit, die eben zertifiziert. Und diese Zertifizierungseinheit ist auch von uns zum Beispiel getrennt. Also die treffen die unabhängig die Entscheidung von uns. Einfach nur auf den Unterlagen, die sie von diesen Auditoren eben bekommen. Und so wird dann eben versucht zu gewährleisten, dass da eben nicht einfach über auch persönliche Kontakte, und man kennt sich ja gut, komm, wink den mal durch. Man versucht dieses Netz auch möglichst transparent zu gestalten. Wir sind zum Beispiel auch akkreditiert. Also wir zertifizieren nicht nur, sondern wir sind selber auch wiederum zertifiziert, dass bei uns die Abläufe so gehandhabt werden, dass eben möglichst große Transparenz und möglichst große Qualitätssicherung auch gewährleistet ist. Ja.
Lass uns doch auf einen sehr spannenden Aspekt von deinem Job kommen. Du bist auch für Lateinamerika zuständig. Jetzt muss ich dran denken, wenn ich jetzt in München im Büro sitze und für Landwirte in Südamerika zuständig bin. Das muss doch irgendwie krass sein, weil einmal muss ich mich doch mit deren Lebenswelt auskennen, ich muss deren Bedürfnisse kennen und ich muss vor allem wissen, inwiefern können sie unsere Standards erfüllen oder eben auch nicht? Und wo gibt es da Unterschiede? Das erfordert von dir doch, so stelle ich mir das zumindest vor, extrem viel Wissen.
Diese Aspekte, der sogenannte globale Süden, klar, da hängt schon einiges dran an sozialen Gegebenheiten, Verhältnissen, ja, mit denen ich mich schon vorher viel beschäftigt habe. Also mein Studium war ja Richtung Entwicklungspolitik, Zusammenarbeit. Ich war davor bei einer Nichtregierungsorganisation, die auch viel zum Thema ja, Lieferketten gemacht hat. Und ich war ja auch zum Beispiel in Kolumbien vor Ort, habe da auch zum Beispiel für meine Masterarbeit damals Feldforschung gemacht und Interviews gemacht. Das war jetzt nicht das Thema landwirtschaftliche Erzeugnisse, aber da ging es ums Thema Kohle, ne? Und da hast du ja zum Beispiel auch viele Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die davon betroffen sind. Also ich war da schon vor Ort dran und habe gewisserweise ein Bild davon, wie das ist. Und man muss halt auch sagen, ich bin nicht gänzlich allein. Also wir haben natürlich auch die Betreuer, die jetzt eher für diese Ökosachen zuständig sind. Die sind da auch immer wieder auf den Betrieben. Einige von denen, die haben jahrzehntelang in Lateinamerika gelebt. Mhm. Zum Beispiel, man ist da im regen Austausch und nicht nur, dass ich jetzt da gänzlich nur meinen Blick auf Lateinamerika habe und das.
Verstehe, es gibt also eine Kollegenschaft. Ein Kollegium heißt, glaube ich, im Deutschen. Was da zusammen drauf blickt. Finde ich sehr interessant.
Total. Ich würde so gerne einmal nach Deutschland schauen. Und ich stelle mir das ja immer so aus Perspektive Zeitungsleser vor. Mutti Meier sitzt zu Hause, kauft sich ein Kilo Hack. Du bist doch bestimmt jemand, der natürlich sich bewusst ernährt, ne? Du bist ja in diesem Job und hast natürlich den totalen Blick darauf. Was würdest du sagen? Betriebe, die das Naturlandsiegel haben, wie viel teurer ist da das Kilo Hack, als wenn wir es bei Aldi an der Tiefkühltheke einlaminiert kaufen? Also wie ist da der Preissprung? Und bist du auch jemand, der dann wirklich auch ein bisschen mehr Geld gerne ausgibt für Fleisch?
Ja, da fragst du den Vegetarier, ne?
Super Frage, perfekt.
Super Frage, also du hast dich gut vorbereitet, Henrik, muss man sagen.
Verdammt nochmal.
Nein, das ist immer schwierig. Also gut, zu Fleischpreisen kann ich da tatsächlich wirklich nichts sagen. Aber zum Beispiel, ein Beispiel wäre Milch. Da haben wir zum Beispiel, die ist ja relativ bekannt, die Molkerei Berchtesgadener Land ist bei uns ein Betrieb. Das ist jetzt kein Erzeuger, das ist eine Genossenschaft. Das heißt, das ist eine Genossenschaft, die schon teilweise auch konventionelle Betriebe drin haben, aber auch Biobetriebe. Die haben einen Bioanteil, glaube ich, um 30% steigende Tendenz. Und da auch einige Naturlandbetriebe. Und Naturland ist dann eben auch Naturland Fair. Und Naturland Fair haben sie deswegen, weil sie die letzten 10 Jahre über eben ja den fairsten Milchpreis hatten, also im Jahresdurchschnitt. Die Zahlen sind jetzt so um die 55 Cent sind wir jetzt gerade rum, ne? Und das ist dann natürlich auch für den Verbraucher, für die Verbraucherin schon ein bisschen mehr, was da rumspringt letztendlich.
Heißt das dann also, dass ich nochmal nachfrage, 55 Cent mehr für den Liter, die man bezahlt als Endverbraucher?
Nein, das ist einfach nur der Preis, den sie für den Liter bekommen. Für den Endverbraucher ist es dann schon deutlich mehr noch, was es dann ist. Da geht es ja dann auch nochmal über einen Hersteller beispielsweise.
Ja.
Letztendlich, klar, spiegelt sich das dann auch im Preis wieder. Da muss ich dir ehrlich gesagt aber auch sagen, dass ich kann ja jetzt nicht ganz genau sagen, wie da die Preisunterschiede sind. Das ist ja auch sehr produktspezifisch. Ich bin persönlich jemand, wo ich da durchaus drauf achte und wo ich mir sage, ich bin, glaube ich, einfach vom Typ jemand, wo ich nicht Lust habe, so ständig groß rumzurechnen, wie es ist. Ich weiß, dass ich damit gut über die Runden komme und dass ich mir das leisten kann und für mich da halt auch die Qualität gewährleistet ist, dass ich das bekomme, was ich da eben auch von erwarte. Ne? So jetzt als Verbraucher.
Weil ich habe so im Freundeskreis das immerwährende Thema, man will gerne Fleisch essen, aber günstig, weil dann hat man ja auch Leute, die man kennt, die haben nicht so viel Geld, aber die wollen trotzdem genauso viel Fleisch essen wie man selber. Dann kommt das Argument, ja, ist doch weniger Fleisch, ist doch nur einmal die Woche Fleisch, das geht auch. Ja, will ich aber nicht, trotzdem will ich wenig für Fleisch ausgeben. Und in diesem Dilemma ist man irgendwie immer so drinne. Immer mit dem Argument, ja, ich will nicht so viel Geld ausgeben. Ist denn Bio immer teurer?
Henrik, darf ich kurz nachfragen? Das finde ich echt, in deinem Freundeskreis ist es so, dass die Leute sagen, sie wollen kein Geld für Fleisch ausgeben?
Tatsächlich. Krass. Also immer wieder. Ich habe immer wieder dieselben Diskussionen von wegen, ja, komm, das ist so unglaublich teuer Bio. Ich war mal wieder im Bio und will ich einfach nicht bezahlen. Und dann sage ich meistens, ja, komm, vielleicht kann man den Fleischkonsum ja reduzieren, dass man sagt, komm, man isst nur einmal die Woche, ne? Und dafür dann teurer. Aber dann weiß man, dass es eine Kuh war oder ein Rind, was wirklich auch nicht gelitten hat während der Weidezeit oder dass es wirklich auch schon mal draußen gelebt hat oder so, ne?
Ich merke dann bloß, dass ich in so einer super Bubble lebe, wo alle nur sagen, sie wollen mehr Geld für Fleisch ausgeben.
Verstehe.
Also diese Medien-Theater-Bubble irgendwie.
Linksgrün, versifftes.
Ja, nee, das ist tatsächlich alles so nach dem Motto, doch, wir wollen unbedingt mehr Geld für Fleisch ausgeben.
Ja.
Aber wir verweisen wieder auf den Profi.
So, sag doch mal.
Also ich würde ja sagen, ist das andere nicht einfach unverhältnismäßig billig?
Danke,
ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ne? Weil wir leben ja in einem Wirtschaftssystem, was sehr gut darin ist, dass man Kosten auslagert. Also dass Kosten sogenannt externalisiert werden. Die werden schon von irgendjemandem getragen, aber halt nicht spiegeln sich nicht halt unbedingt im Preis wider, der dann letztendlich für so ein Produkt bezahlt wird. Unter anderem ist es dann eben das Tierwohl, was darunter leidet. Es sind massenweise Antibiotika, die du dann im Grundwasser hast. Es sind letztendlich die Folgekosten, wird man schon irgendwann mal noch bezahlen dürfen. Nur vielleicht jetzt nicht gleich die gleiche Generation oder vielleicht auch nicht unbedingt die Leute hier vor Ort, wenn sie sich halt das Soja aus Lateinamerika reinpfeifen. Also da haben halt dann da die Leute vor Ort haben dann da die Folgen von zu tragen. Ne? Ich glaube, das muss man sich, glaube ich, so vergegenwärtigen, ein wirklich kompliziertes Wort, wenn man so zu dieser Frage kommt. Und klar, du hast natürlich Bubbles, die da affiner sind und welche, die weniger affin sind. Also ich glaube, manche Diskussionen in der Hinsicht spare ich mir inzwischen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ein unglaublich spannender Punkt, den du so gesagt hast. Gerade zahlen wir nicht eigentlich seit Generationen viel zu wenig für Fleisch? Das kehrt das so einfach mal komplett um, finde ich. So kann man auch mal drüber nachdenken. Weil man hat sich das so, glaube ich, schon so unglaublich eingerichtet. Ne? Fleisch kostet kein Geld. Ein paar Scheiben Mortadella kaufe ich mir für 59 Cent. Die sind eingeschweißt. Die kann ich 2,5 Wochen im Kühlschrank haben, gefühlt. Und so peu à peu aufessen und habe da wirklich nichts für bezahlt. Und habe aber ein Lebewesen auf dem Teller. Das ist schon eigentlich wirklich krass.
Lass uns gerne die Aufmerksamkeit jetzt gegen Ende noch mal auf Ramons Arbeitstag lenken. Das ist ja eine klassische Frage im Podcast Die Unbekannten Unbekannten. Was ist genau ein Arbeitstag in deinem Leben? Wie sieht er aus? Wann stehst du auf? Wann kommst du nach Hause?
Ja, es ist schwierig zu sagen, so einen klassischen Arbeitstag bei mir zu illustrieren. Also ich bin letztendlich recht flexibel, wann ich anfange am Morgen. Also um 9 Uhr sollte ich dann schon mal wirklich in die Pötte kommen, aber letztendlich kommt das immer so ein bisschen drauf an, was ansteht. Also man hat man irgendeinen Call mit Leuten intern, hat man jetzt eine Schulung von einem Kontrolleur, arbeitet man an einem Paper, an einem politischen, wo man zum Beispiel mit anderen Organisationen oder mit einer Dachorganisation zusammen versucht, irgendwie ja politische Stellung zu nehmen zu einer aktuellen Fragestellung. Das ist so pauschal schwierig zu sagen. Schreibt man irgendwelche E-Mails, ruft man dem nochmal hinterher, um eine Information zu bekommen, um mit dem anderen Prozess abzuschließen. Also ja, ich muss sagen, was mir wirklich halt auch sehr gefällt an der Tätigkeit ist, dass es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Es ist für mich ein toller Mix einfach aus kommunikativen Arbeiten, gerade auch durch diese Schulungen mit den Kontrolleuren hast du so einen Aspekt Erwachsenenbildung vielleicht auch dabei. Du hast analytisches Arbeiten mit diesen Positionspapieren. Ja, es ist eigentlich relativ abwechslungsreich und jetzt, wenn Corona dann auch mal vorbei ist, bedeutet das dann hoffentlich auch mal den einen oder anderen Betriebsbesuch, ne? Also, dass man dann auch mal vor Ort sich dann noch mal genauer anschaut, wie die Dinge sind, auch mit den Betrieben in Kontakt tritt, vielleicht für Social Media was aufnimmt vor Ort. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Wow, also kein Job, wo man jeden Morgen an den Schreibtisch sich setzt und weiß genau, ich mache A bis C genau dasselbe wie jeden Tag. Das ist eigentlich sehr cool.
Da würde ich sterben, glaube ich, bei so einem Job,
ja, so gesagt. Ja. Ja. Nee, absolut reizvoll. Standardfrage, die ich trotzdem unglaublich gerne stellen will, einfach weil sie sehr interessant ist. Referent, was verdient ein Referent bei Naturland? Kann man das sagen? Musst du nicht sagen? Keiner sagt das hier. Du kannst aber sagen, man kann davon gut leben.
Super.
Ja, da muss ich ja gar nicht mehr antworten. Ist ja, also schöner kann man es ja gar nicht mehr ausdrücken. Nein, also ja, man kann davon leben und man kann sich ökofaire Lebensmittel leisten. Ich werde mir wahrscheinlich in nächster Zeit keine Villa an der Isar kaufen.
Ja, okay, gut.
Gehe ich davon aus, dass es in nächster Zeit finanziell wohl eher nicht drin sein wird bei mir.
Gut. Okay, das klar.
Dann haben wir ungefähr eine Einordnung, Alex.
Haben wir eine ungefähre Vorstellung von dem Gehalt. Zum Schluss, die Unbekannten, der große Verbraucher-Podcast. Ramon, wenn wir dich jetzt schon hier haben, letzte Frage, worauf können wir achten, wenn wir morgen ist Dienstag, wenn wir morgen in Edeka gehen oder in Rewe oder es gibt ja noch ganz viele andere Läden, was kann ich machen, damit ich meiner Verantwortung als Konsument gerecht werde?
Verabschiede dich von dem Credo, Bio ist für mich Abfall und achte auf Siegel, sie können doch sehr, sehr viel sagen, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele gibt. Also ich verweise jetzt einfach gerne mal auf meinen letzten Arbeitgeber, den ich hatte. die Romero-Initiative in Münster, die haben tatsächlich so ein Heftchen gemacht, das heißt Wegweiser durch das Label-Labyrinth, wo man eben so recht schön und knackig mal so einen Vergleich hat zwischen den verschiedenen Labeln. Es gibt es dann nochmal in kleiner, so einen Quick-Check heißt das. Das ist so ein kleines Taschenbüchchen, was man theoretisch auch jederzeit mit sich führen kann. Oder auch zum Beispiel kann man auch online nachschauen. Ne? Also Wegweiser durch das Label-Labyrinth ist vielleicht mal ganz gut, sich da so ein bisschen zu informieren und so ein Gespür zu bekommen für die ganzen verschiedenen Siegel. Wie glaubhaft sind die? Was können die? Ja, ich glaube, das ist schon mal für Verbraucher ein tolles Tool an die Hand, mit dem man arbeiten kann.
Das lege ich mir zu. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Danke, Ramon Glinke.
Sehr gerne. Ciao, ciao.